Servus zusammen. Schon der zweite Abend. Habt ihr noch Lust? Sonst wärt ihr auch nicht hier, ne? Obwohl ihr seid wahrscheinlich auch sehr verpflichtende Menschen, so, ne? Die sagen so, zwei Abende gebe ich mir auf jeden Fall. Abend drei müssen wir schauen. Aber auf jeden Fall schön, dass ihr jetzt hier seid und dass wir uns heute mit Berufung beschäftigen können wieder. Wir haben schon zwei Einheiten hinter uns und haben darüber nachgedacht, wozu sind wir Christenmenschen eigentlich berufen? Im Grunde nicht nur wir Christenmenschen, sondern wozu ist jeder Mensch auf unserem wunderschönen Planeten berufen? Und wir haben uns darauf geeinigt, beziehungsweise ich habe mich darauf geeinigt, dass der erste Fokus, also der Kern unserer Berufung, wenn wir ganz, ganz, ganz in den Kern aller Berufung reinschauen, die wichtigste Berufung, die ist, dass wir Kind Gottes sind. Und im Gottesdienst am Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, wenn wir auf Gott schauen, und dem Verhältnis von einem Papa zu seinem Kind. Und gestern haben wir darüber nachgedacht, welche Haltung hat denn dieses Kind? Also was macht dieses Kind aus, wenn man Gott als Papa hat? Und wir haben uns das Vaterunser angeschaut und geguckt, was beten wir da eigentlich jeden Sonntag? Und was sagt das über unsere innere Haltung aus, beziehungsweise unseren Fokus, den wir durch dieses Gebet bekommen? Okay, das waren die ersten zwei Einheiten. Und wie gesagt, heute gehen wir ein Ring nach außen. Wir gehen in unsere alltägliche Berufung. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es für jeden Christenmenschen ganz alltägliche Berufung gibt. Also Berufungen, die jeden Tag gelten. Die jeden Tag stimmen. Weil, nämlich, Gott jeden Tag mit unserem Planeten etwas vorhat. Weil Gott jeden Tag etwas mit uns tun möchte. Weil er jeden Tag aktiv ist. Und diese Erkenntnis werde ich euch ganz am Schluss mal erzählen. Theoretisch hätte er die Möglichkeit, und in der Weltgeschichte hat er es ein paar Mal auch gemacht, dass er alles durch seine Engel regeln könnte. In der Bibel lesen wir zum Beispiel, wenn er zu Maria spricht oder so, nimmt er so einen Engel. Weil es wahrscheinlich aber sehr, sehr special war. So. Aber grundsätzlich nimmt er für das, was er mit unserem Planeten vorhat, Menschen. Und riskiert damit richtig was. Weil wir Menschen für Gott ein Risiko sind. Weil wir halt Menschen sind, weil wir als Menschen unterwegs sind und ganz oft in diesem alten Menschen und diesem neuen Menschen da irgendwie nochmal hin und her schwimmen so ein bisschen. Und trotzdem sagt er, nee, wir haben jeden Tag was mit euch vor. Jeden Tag wollen wir mit euch unterwegs sein. Und Berufung bedeutet in dem Sinne, dass Gott uns mit hineinnimmt in seinen Wunsch für unseren Planeten. Und diesen Wunsch, das ist diese alltägliche Berufung, ist ganz kurz zusammengefasst, dass er für alle Menschen eigentlich möchte, dass wir Jesus nachahmen. Dass wir Jesus spiegeln. Dass wir uns Jesus anschauen und sagen, okay, das mache ich auch. Da in diese Richtung gehe ich auch. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, wir werden uns heute sieben Alltagsberufungen eines Christenmenschen anschauen. Ganz oft dachte ich, jede Art von Berufung ist ja für spezielle Menschen. Es gibt dann solche Menschen, für die ist das eine und für die anderen ist das andere so. Aber ich muss dir heute sagen, und das gefällt mir selber manchmal nicht so, die Berufung gilt für alle von uns. In der Bibel steht nirgendwo, diese Berufung ist für Menschen mit braunen Haaren. Oder für alle Menschen aus Mittelfranken und die Oberfranken nehmen wir die andere Berufung. Sondern alles, was wir uns heute mit beschäftigen werden, ist für jeden einzelnen Christenmenschen gedacht. Ob du es magst oder nicht, oder auch ob du dich danach fühlst oder nicht. Oder ob du dich danach berufen fühlst oder nicht, es ist deine Berufung als Christmensch. Es ist dein Sein. Das ist quasi das, was aus dir rausfließt, wenn wir diese Haltung haben, von der wir gestern gesprochen haben. Und wie gesagt, man kann es sehr, sehr kurz zusammenfassen, indem es darum geht, wir sollen Jesus nachahmen. Jesus ist unser großes Vorbild. Und mit diesem Punkt im Hinterkopf wollen wir uns heute sieben Alltagsberufungen anschauen. Also sieben Punkte, die für uns alle gelten. Und unser großes Gebet vorher war, dass es überhaupt gar keinen Druck auslöst. Also wirklich nicht. Gar nicht so, krass, jetzt habe ich nochmal sieben Hausaufgaben mehr. Jetzt muss ich mich um noch mehr Sachen kümmern. Sondern wir sind davon überzeugt, dass es etwas ist, was ein ganz automatischer Wunsch ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist. wenn du die Bibel liest, wenn du schaust, was steht denn da drin, was ist denn der Wunsch dafür für mein Leben, dann kommt das ganz automatisch daraus. Und wir könnten das jetzt wie folgt machen, dass ich sage so, hey, ich gehe jetzt einfach 7 Punkte durch und dann haben wir das. So. Aber ich bin so nicht. Ich habe gestern erzählt, ich habe auch eine Erzieherausbildung gemacht, das heißt, so ein bisschen pädagogische Sachen machen wir auch. Okay? Und ich habe euch gestern vorgewarnt, alle, die gestern da waren, ihr wisst, auf was ihr euch eingelassen habt. Oder ihr habt mir nicht zugehört. Hier, die ersten Menschen gucken schon so, habe ich wahrscheinlich nicht gut zugehört. Aber wir werden jetzt Kleingruppen machen. Das ist das erste und einzige Mal in dieser Bibelwoche, dass wir das machen werden. Weil ich dachte so, heute ist ein guter Zeitpunkt dafür, dass wir uns gemeinsam Bibelstellen anschauen werden und jeder von uns Bibel lesen wird. Weil ich dachte mir, Bibelwoche, Bibel ist eine super Mischung, machen wir auf jeden Fall. Deswegen bitte ich euch jetzt gleich, euch in 7 Gruppen aufzuteilen. Wir haben vorher gedacht, sollen wir durchzählen oder solche Sachen machen. Ich dachte mir, wir sind nämlich im Kindergarten, ihr seid erwachsen, ihr seid groß, die meisten von euch werden wieder klein. Aber ist egal. 7 Gruppen und wir machen das so, dass aus jeder Gruppe eine Person zu mir nach vorne kommt und dann bekommt jede Gruppe einen Arbeitszettel. Alle Gruppen bekommen unterschiedliche Arbeitszettel. Und auf diesem Arbeitszettel ist ganz wichtig, bitte aufpassen, sonst wisst ihr nachher nicht, was zu tun ist. Meine Eltern sind Lehrer, das habe ich von denen abgebucht. Habe ich oben einmal eure Gruppennummer, die interessiert nicht, das geht nur darum, wer quasi nachher anfängt. Und darunter sind eure Bibelverse. Und ich bitte euch, dass ihr in eurer Gruppe die Bibelverse laut vorlest. Die Personen, die gerne laut vorlesen wollen. So, ne? Es muss nicht jede Person lesen, aber es gibt so bei der kleinsten Gruppe eine Bibelvers und bei dem anderen gibt es maximal 6. So. Es gibt ein bisschen was zu lesen. Das lest ihr euch durch und dann erforscht ihr daraus, was ist denn hier die versteckte oder die sehr, sehr offensichtliche Berufung für uns als Christenmenschen. Also was ist hier gewollt? Das schaut ihr euch an und das schreibt ihr hier in einem Wort ganz fett in diesen Balken rein. Dafür ist dieser Balken. Keine Zeichnung oder irgendwelche Kritzeleien. Da kommt ein Wort rein. Okay? Und dann die nächste Frage. Wo seht ihr Jesus so handeln? Also wo, wenn ihr euch im Neuen Testament umschaut, wo ist Jesus genau so? Wo macht er das? Einfach nur in unserem Kopf abzugleichen, so ist das denn jetzt wirklich Jesus nachahmen? Oder vielleicht können wir uns ein bisschen was beispielmäßig anschauen. Und dann die Frage, die ein bisschen herausfordernd ist, welche Auswirkungen und Konsequenzen hat das für meine Alltagsberufung, also für deinen ganz konkreten Alltag? Und da findet ihr einfach 3 Beispiele dafür, wie das aussehen kann. Okay? Ja? Ja, manche Menschen wollen das nicht wissen, aber heute wird hier Tacheles geredet. Heute wird nicht über den heißen Brei geredet, sondern wir werden sehr konkret. Okay? Wir gehen jetzt 10 Minuten in diese Kleingruppen und jede Kleingruppe macht genau das, was hier draufsteht. Und dann hat jede Kleingruppe 3 Minuten Zeit, hier vorne das kurz zu präsentieren, also kurz das zu erzählen, was sie gefunden haben. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, ihr seid schon voll drin, ihr habt doch gar keinen Zettel, Leute. Ihr wisst gar nicht, worüber ihr reden sollt. Ihr redet trotzdem. Also super. Also, hört mal bitte kurz zu. Das ist wie im Kindergarten damals, ne? Ein bisschen. Aber es ist richtig schön, ihr seid motiviert, das finde ich richtig gut. Einmal, danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ihr habt auf jeden Fall viel geredet. Ich hoffe auch über die Bibelstellen und andere Themen und so, die mit zusammenhängen. Und ein anderer, zweiter Hinweis. Es ist so, als ich das vorbereitet habe, habe ich natürlich sehr klare Begriffe vor Augen gehabt, wo ich dachte mir, das ist der perfekte Begriff, mit dem man das zusammenfassen kann. Allein als ich gerade schon ein bisschen zugehört habe, habe ich gemerkt, manche Leute haben andere Begriffe dafür benutzt. Wir sind da ganz entspannt. Es geht ja um den Inhalt und nicht um die Überschrift. Das steht jetzt nicht irgendwie in Stein gemeißelt und so. Ich werde euch nur nachher kurz sagen, warum ich einen anderen Begriff genutzt habe, aber nur, dass ihr wisst, was in meinem Kopf so rumgeschwommen ist. Okay? Wir fangen jetzt an. Erste Gruppe, das bist, glaube ich, du. Jawohl. Dann, genau, ja. Ja, das wäre super, wenn du nach vorne kommst. Ja.
Also bei uns steht Nächstenliebe drauf. Unsere Beispiele, wo Jesus so handelt, sind uns sehr viele eingefallen, weil eigentlich immer, wenn er mit Menschen zu tun hat, handelt er aus Nächstenliebe. Als Beispiele hatten wir die Fußwaschung zum Beispiel am Kreuz oder auch die Frau am Jakobsbrunnen. Und dann war noch unsere alltäglichen Berufungen. Ganz kleine Dinge wie zum Beispiel grüßen oder jemandem helfen. Dann ganz praktische Hilfe, wie zum Beispiel für jemanden einkaufen gehen und so weiter. Dann auch gastfreundlich sein. Und auch noch so dieser Frieden mit Feinden, wobei wir festgestellt haben, nicht nur mit Feinden, sondern auch in der Familie, wo man so ganz eng ist, muss man schon auch schauen, dass Frieden herrscht. Und Nächstenliebe.
Du kannst das dem Jossi geben, der hängt das nämlich auf, damit wir es alle sehen können. Danke euch fürs Präsentieren. Herzlichen Dank. Das war genau in der Zeit und so weiter, also richtig, richtig gut. Gute Note. Ich erkläre euch kurz, warum ich das Thema Gemeinschaft genannt habe, weil quasi da ganz viel Liebe drin steckt, aber quasi ich nochmal besonders Bibelstellen ausgesucht habe, wo es ging, wie wir quasi miteinander und wie wir mit Gott umgehen. Aber das hat alles natürlich in Nächstenliebe zu geschehen und so, deswegen passt das sehr, sehr gut. Zu der ersten Berufung, die wir als alltäglich in unserem Alltag haben, ist wirklich der Punkt, dass wir, und auf euch übertragen, miteinander umgehen. Also wir sind zur Gemeinschaft berufen. Nicht nur mit Gott, sondern auch mit Menschen. Und das ist so, dass das eine tragende Gemeinschaft ist. Also nicht eine aushaltende und das passt schon, wir sehen uns immer Gemeinschaft, sondern wirklich eine Gemeinschaft, die trägt. Eine Gemeinschaft, die sich aushält, die miteinander unterwegs ist, die füreinander da ist und die sich anspornt zum Glauben. Das ist quasi die große Berufung in unserem Alltag. Miteinander unterwegs zu sein. Ganz oft werde ich aktuell gefragt, so brauche ich überhaupt Kirche? So, also vor allem jüngere Menschen fragen das so, hey, ich habe YouTube, das passt so und das ist alles cool, da habe ich so meine Prediger, die ich mag und die höre ich mir mal an und so. Wofür brauche ich eigentlich Kirche? Da sind alte Menschen, die singen komische Lieder auf komischen Instrumenten. Und ich glaube, einer der Gründe ist, weil Jesus uns zur Gemeinschaft beruft. Weil er sagt so, nee, wir sind füreinander da. Ich sage das manchmal so ein bisschen salopp, wenn Gott uns nicht für Gemeinschaft berufen hätte, hätte er uns jedem einen eigenen Planeten gemacht. Das wäre viel friedlicher gewesen. Hat er aber nicht. Wir sind alle auf dem gleichen Planeten. Und da hat er uns in Gemeinschaft reingestellt, die als Christenmenschen manchmal ein bisschen anders aussieht, als vielleicht die Gemeinschaft, die wir woanders vielleicht erleben. Wir kommen zu Punkt Nummer 2.
Also wir waren uns gar nicht so gleich einig, ob wir das auf einen Begriff hinkriegen, haben aber Nachfolge jetzt genommen. Genau, das war unser Wort. Wo sehen wir das? Also was uns ganz konkret eingefallen ist, Zachäus oder die Berufung der Jünger oder der reiche Jüngling, wo Jesus konkret sagt, hey, komm mit, sei mit dabei. Und welche Auswirkungen hat das auf meinen Alltag, dass ich von Jesus erzähle, dass ich aber vielleicht auch Vorbild bin, die Britta hat es schon gesagt, auch in der Familie, und dass man sich nicht nur selber sieht, sondern auch den anderen wahrnimmt, auch mal hilft, einfach da ist. Genau, das war so unser Resümee von Nachfolge. Also wir waren uns nicht ganz einig, muss ich kurz erklären, ob es jetzt eher Mission ist, ja, ob wir eher von Jesus erzählen oder ob wir mit Jesus unterwegs sind. Das war für uns sehr schwierig, da einen Begriff zu finden. Waren auch die Verse total unterschiedlich. Einmal ging es um mich selber, wie bin ich mit Jesus unterwegs und wie kann ich es weitererzählen, war der andere. Von daher haben wir uns nicht ganz so leicht getan.
Das ist voll okay. Der Punkt ist ja auch die, dass ihr gar nicht wisst, was die anderen Leute für Bibelverse hatten und dadurch jetzt nicht unbedingt ausschließen konntet. Aber ich mag das erstmal, wenn Menschen experimentieren und erstmal loslegen. Nachfolge finde ich sehr, sehr gut. Also ich habe es Jüngerschaft genannt. Weil quasi wirklich diese beiden, was du gesagt hast, also einmal gemeinsam unterwegs sein, ich bin unterwegs, ich erzähle, also dieses nicht nur ich starte Glauben, sondern ich begleite im Glauben, also ein tiefer Punkt von Gemeinschaft, quasi wir sind gemeinsam unterwegs, also wir lehren, wir taufen, wir lehren und sind viel in Gemeinschaft unterwegs. Und ich hatte, glaube ich, auch diesen einen spannenden Bibeltext, wo es darum ging, sich selbst zu verlieren, richtig? Auch das ist Nachfolge. Also Nachfolge ist nicht so, ich gehe jetzt meinen Weg und Jesus ist mit dabei und wir sind voll dankbar dafür, sondern es geht um ein sich selbst aufgeben und quasi das, was wir gestern als Transformation beschrieben haben, dass genau das auf diesem Prozess passieren kann. Gruppe Nummer 3, wer war das? Hier vorne.
Gut, wir haben jetzt wirklich Liebe, ja, weil bei uns war das so überbordend, das Wort, da sind wir nicht drum herum gekommen, ja, das kam irgendwie in jedem Vers vor und wir hatten ganz schön viele davon. Sehen wir Jesus auch so handeln? Ja, Jemand von euch hat es, glaube ich, gesagt, also wo steht es in der Bibel im Neuen Testament durchgängig? Wir sehen Jesus grundsätzlich so handeln, ob das jetzt am Kreuz ist, die größte Liebestat, die er getan hat, wie er mit seinen Mitmenschen umgegangen ist, mit Randgruppen, mit Sündern und wie er einfach Menschen begegnet ist. Immer in Liebe, sie zu gewinnen und nicht irgendwie sie von Kopf zu stoßen oder Ähnliches. Welche Auswirkungen und Konsequenzen haben wir gesehen, dass das für uns haben sollte mit drei Beispielen? Wir haben gesagt, okay, hat man auch schon gehört, die Feindesliebe. Wir haben auch gesagt, naja, wer sind denn Feinde heute für uns? Wir haben gesagt, okay, vielleicht eher auch mit denen wir nicht zurechtkommen, die uns vielleicht nicht mögen. Ja, segnen die, die dich fluchen zum Beispiel, dass wir einfach auch für die beten können. Liebe über Gesetz, also das heißt, wo wir Menschen vielleicht eher nach dem beurteilen, wo wir sagen, ja, wir sind die Christen, die sind da draußen und das passt sowieso nicht, was die machen. Und dann auch noch dieses, haben wir wirklich diese Liebe, dass wir die Menschen gewinnen wollen. Ja? Ich habe aufgeschrieben, dieses, es jammerte ihn, also wenn wir unsere Mitmenschen anschauen, die verloren gehen, ja, liegt es uns wirklich so am Herzen, dass wir die für Jesus gewinnen oder denken wir uns nicht so, naja gut, das wäre mir jetzt peinlich oder da will ich jetzt nicht drüber reden und dann gehen wir weiter.
Ja, bei euch war es sehr offensichtlich, richtig? Wenn so jedes zweite Wort Liebe ist, weiß man, ist der richtige Weg. Habe ich auch. Ist richtig gut. Ich finde, also wer von euch hat die Jahreslosung von diesem Jahr schon mal gehört in der Predigt oder auf jeden Fall schon mal die Jahreslosung gehört? Es geht um Thema Liebe. Und eigentlich kann man ja sagen, boah, das ganze Leben ist voll mit Liebe und das ist so ein Begriff, der eigentlich eine richtig schöne Tiefe hat, aber in alles benutzt wird. Ich sage, ich liebe Döner, ich liebe schnelles Autofahren und ich liebe Gott und wo ist eigentlich da der Unterschied und so. Ich finde, der große Unterschied ist das, wozu wir auch berufen sind und das genauso zu tun, wie Jesus es getan hat. Also in einem eurer Verse war es, Jesus ist euer größtes Vorbild in der Liebe für andere Menschen. Und wir wissen genau, was er getan hat. Und dadurch bekommt das Thema für mich so eine ganz andere, sehr, sehr alltägliche Dimension und ist gar nicht so romantisch, ist gar nicht so ein Gefühl, sondern eine wirklich tiefe Entscheidung. Wir haben jetzt du hast über Feinde gesprochen, so ich glaube, ich habe sehr wenig Feinde, aber ich habe ein paar Menschen, die mich überhaupt gar nicht mögen. So. Ich war jetzt letzte Woche mit meinem Praktikanten unterwegs, den ich beim EC habe, und wir hatten das erste Praxisgespräch mit seiner Lehrerin. Und man hat sofort gemerkt, die mag ihn nicht. Überhaupt gar nicht. Bei all dem, was wir besprochen haben, die mochte nicht, dass wir christlich sind, dass wir von Jesus reden, dass wir entschieden für Christus sind und so. Und wir haben halt sofort gemerkt, so, wow, okay, krass. Und dann haben wir aufgelegt, das war nach 10 Minuten zu Ende das Gespräch. Und dann habe ich Justus, heißt er, Justus angeguckt und gesagt, ey, wie oft betest du für deine Lehrerin? Er so, ja, gar nicht. Guck dir die Frau mal an. So. Und dann dachte ich mir so, dann sind wir so ein bisschen ins Lästern gekommen. Und dann dachte ich mir so, ah, nee, warte mal. Nee, wir sind nicht zum Lästern hier. Nicht zum, aber das wird man doch mal sagen können, so, sondern lass uns ab jetzt jeden Tag für deine Lehrerin beten. Lass uns wirklich ernsthaft versuchen, sie zu lieben. Und das bedeutet, glaube ich, auch, sie so zu sehen, wie Jesus sie sieht. In dieser ganzen Fülle. Einer meiner Dozenten hat immer gesagt, auf Gott bezogen ist Liebe ein Adjektiv, also ein Wie-Wort. Auf uns Menschen bezogen ist es immer ein Tu-Wort. Liebe ist nicht etwas, was du nur fühlst und dann sagst du, es war richtig schön, gerade irgendwie Liebe gespürt zu haben und so, sondern etwas, was man tut. Man liebt andere Menschen. Und ich finde das richtig herausfordernd. Aber wenn Jesus das sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und liebe Gott, da hat das eine ziemlich reelle Dimension bei ihm. Das ist kein Witz, den er macht. Er sagt nicht so, wenn ihr es mal schafft, probiert es mal alle 2 Tage aus und so. Sondern ich glaube, das ist ein Schlüssel für das, was zum Beispiel, glaube ich, gerade Deutschland gerade braucht. Ganz viel Liebe für Menschen, die wir vielleicht nicht verstehen. Liebe. Wir kommen zum nächsten Punkt, Gruppe Nummer 4. Wer war das? Jawohl.
Genau, wir hatten das Wort Auffälligkeit. In dem Sinn auch Wegweiser zu sein. Und bei Jesus haben wir das so gesehen, dass er auffällig war in dem, dass er nicht sein Licht unter den Scheffel gestellt hat. Er ist zu Ausgestoßenen gegangen, ist in den Tempel gegangen, hat die Ehebrecherin verteidigt, auch Zöllner besucht oder auch am Kreuz noch für die Wachen gebetet. Also er war ziemlich auffällig. Und welche Auswirkungen oder Konsequenzen das für uns haben können. Da haben wir gedacht, auf jeden Fall halt gegen den Strom zu schwimmen. Zum Beispiel, dass wir nicht mitmobben oder uns unseren Arbeitskollegen anders annehmen. Oder auch den Nächsten eben wahrnehmen. Und Situationen zu nutzen, um auf Jesus hinzuweisen, eben da auffällig zu sein.
Ich muss zugeben, ihr habt ein besseres gefunden als ich. Also Props an eure Gruppe. Ich habe es einfach ganz normal Salz und Licht sein geschrieben, weil das ging. Ihr hattet nur. Das ist für mich ein sehr langes Wort. Oha, ich hab mich an meine eigene Regel nicht gehalten, mehrfach. Es kommen gleich noch ein paar Sachen. Oha, ich bin nicht gut in Deutsch. So. Sehr gut, aber ich finde diesen Punkt sehr, sehr gut. Also ihr hattet nur einen Bibelvers, wo es quasi um Salz und Licht ging, ja? Die Matthäus 5, 13 bis 16 Stelle. Und ich finde, ein Schlüssel zu dieser Stelle ist die Liebe. Weil ganz oft definieren wir das mit gegen den Strom schwimmen. Und das stimmt. Ich glaube, ja, das stimmt. Ja. Die Frage ist nur, mit welcher Motivation? Was machen Salz und Licht? Also heute schmeckt es sehr gut und es sieht irgendwie sehr ästhetisch aus und so. Früher war es überlebenswichtig. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, wir sind für diesen Planeten überlebenswichtig. Salz war dafür da, einmal, dass es geschmeckt hat, aber nicht nur, dass es geschmeckt hat, das war eher so nebensächlich, sondern auch, dass Dinge haltbar blieben. Ich glaube, das ist eine unserer Berufungen, dass wir dafür achten, dass dieser Planet haltbar bleibt. Und man kann das sehr auf Umwelt und sowas gehen und gerne, geht gerne diesen Weg weiter. Aber es geht auch um Beziehungen. Es geht um Werte und andere Punkte. Das ist auch unser Job. Und Licht ist immer Hoffnung. Licht zeigt immer einen Weg. Weil das Ding ist, dass wir als Teelichter so rumlaufen oder als Scheinwerfer, was auch immer, eigentlich darum geht, dass wir den Weg zeigen zum richtigen Licht. Weil wir haben, im Vorgebet hat hier ein Bruder gebetet, dass gerade auf dem Planeten hier gerade sehr viele Menschen irgendwie orientierungslos sind und ein bisschen Tohuwabohu ist und so. Und ja, das glaube ich, das stimmt. Umso mehr brauchen wir Menschen, die sagen so, hey, wenn du Hoffnung brauchst, es gibt Licht. Und unsere tiefe Motivation dabei ist nicht, Menschen darauf hinzuweisen, dass sie gerade etwas falsch machen oder etwas krumm läuft, sondern die tiefe Liebe, weil wir sagen, hey, das Beste, was uns passieren konnte, ist, dass wir Jesus kennengelernt haben. Wie war euer Wort nochmal? Auffälligkeit. Auffälligkeit. Ich finde, das ist so viel besser als mein Wort, als meine Worte, ich weiß. Weil es darum geht, Salz und Licht, einmal stellt man nicht unter den Scheffel und Salz für sich brauchst du nicht. Salz ist immer in einer Umgebung drin. Deswegen sind wir Christen dafür gemacht, außen zu sein. Wir sind nicht für dieses Gemeindehaus gebaut. Das ist wunderschön. Wir haben ja so einen heiligen, besonderen Ort für uns und so, wo wir uns treffen können und sicher fühlen. Aber dafür sind wir nicht gemacht. Das ist nicht der Ort, wofür wir da sind. Du bist für jede andere Straße in diesem Stadtteil, in dieser Stadt hier zuständig. Das ist ein Safe Space, den wir zwischendurch brauchen. Das ist richtig, richtig wichtig. Aber wenn du mehr hier bist als in deinem Fußballverein, oder in deiner Schule oder sonst irgendwo, dann haben wir ein Problem. Das Ding ist nämlich, dass du im Himmel dafür noch sehr viel Zeit hast. Also da hast du genug Zeit für Anbetung und Beten und noch mehr Beten und noch mehr Beten. So. Das hier ist gerade der einzige Planet, wo es Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Im Himmel musst du nichts mehr von Jesus erzählen. Die haben ihn gerade auf jeden Fall schon kurz gesehen. So. Salz und Licht, also das finde ich sehr, sehr gut, euer Wort. Danke. Wir machen weiter mit Gruppe 5. Ich bin gespannt, wie ihr das in ein Wort gemacht habt, obwohl ich es nicht in ein Wort gemacht habe. Ja.
Also wir haben als eines Wort Einheit. Und wo sehen wir Jesus so handeln? Zum Beispiel im Neuen Testament, wo er zum Beispiel mit den Jüngern als Einheit gemeinsam rumläuft, weil er sagt ja nicht, der Petrus, den braucht man nicht, oder den Simon, den braucht man nicht, weil nein, er ist mit den 12 Jüngern eins, also eine Einheit. Und zum Beispiel, wie kann man mit dem Alltag das so machen. Zum Beispiel, wenn man halt im Alltag, wenn man halt auf der Baustelle ist mit 5 Mann, wenn man halt nicht sagt, ah, oh, der ist nicht so wichtig, wenn man halt gemeinsam als Einheit schafft und nicht irgendwelche anderen Leute ausschließt oder oh, den brauchen wir nicht, weil jeder hat so seine Gaben, was er gut kann und was er eher schlechter kann. Ja.
Sehr gut. Ihr habt es kürzer gemacht als ich. Ich habe gesagt, Einheit in Unterschiedlichkeit. Ich weiß, in 3 Wörter. Ich habe meine eigene Regel nicht gehalten. Es ist interessant, dass Jesus in einem seiner letzten Gebete auf diesem Planeten dafür betet, dass wir eins sind. Ganz, ganz spannend. Auch beim Vaterunser. Ich habe mir gedacht, so, wie fokussiert er sich in seinen Punkten? Und ich glaube, in den Sachen, die Jesus zum Schluss macht, sieht man richtig stark, was ihm so unfassbar wichtig war. Und er betet ernsthaft in diesem Moment für uns. Das hohe priesterliche Gebet hattet ihr als Bibelvers zum Beispiel. Johannes 17, 20, 23. Und das Spannende ist, dass er nicht betet, hey, damit sie eins sind, damit sie sich richtig gut verstehen, damit die so also richtig cooler Verein werden, sodass alle sehen, die machen richtig gute Vereinsarbeit. Nee, er betet, sie sollen eins sein, damit die Welt daran erkennt, dass sie mit Jesus verbunden sind. Dass Jesus von Gott gesandt wurde. Ist das nicht verrückt? Ich dachte ganz oft, die Welt da draußen, wer auch immer das dann ist, erkennt Jesus, indem ich ihnen das ins Gesicht rufe und irgendwie mich in Frankfurt auf den Bahnhof stelle und allen Leuten Bescheid sage. So. Aber Jesus betet hier, hey, an dem, dass ihr eins seid, wird die Welt erkennen, dass ich von Gott gesandt bin. Ich dachte mir, boah, das ist richtig spannend und ich bin mega dankbar dafür, dass er dafür betet, weil mir fällt das manchmal richtig schwer. Einheit in Unterschiedlichkeit. In Apostelgeschichte 2 wird die erste Kirche beschrieben. Da wird beschrieben, dass sie alle eins sind und das heißt nicht, dass sie alle gleich sind. Das ist ein großer Unterschied. Im Griechischen steht da das Wort, dass sie den gleichen Herzschlag haben. Das finde ich ein wunderschönes Bild. Es geht darum, dass wir in die gleiche Richtung unterwegs sind, obwohl wir unterschiedlich sind. Ihr hattet auch 1. Korinther 12, 4 bis 31, ein sehr langer Text, gut, dass ihr den mitgelesen habt, wo es darum geht, hey, wir sind ein Teil des Körpers, aber wir sind alle unterschiedlich und keiner darf sich einbilden, dass er die andere Person nicht braucht. Aber wie oft machen wir das trotzdem? Manchmal, wenn ich in welchen Gottesdiensten bin, denke ich mir so, boah, die Musik hätte es heute echt nicht gebraucht, heute nicht. Aber ich denke mir so, ey, was ist hier gerade passiert? So, Menschen wurden gerade eher abgelenkt durch euer schlechtes Singen. So. Und danach im Gottesdienst kommen Menschen auf mich zu und haben gesagt, boah, ich habe Gott voll gespürt im Lobpreis. Ich dachte, das war auch kein Lobpreis. Das war ein Unfall, was hier gerade passiert ist. Ja, ich als Nichtmusiker darf das sagen. So. Und habe dann gemerkt, so, nee, was bilde ich mir ein als arroganter Fratz, dass ich hier derjenige bin, der hier den Fokus setzt. Dass ich der wichtige Punkt bin. Dass ich hier gerade der ganze Körper bin, der gerade Jesus widerspiegelt. Alt, jung, dick, dünn, introvertiert, extrovertiert, viel reden, wenig reden, handwerklich, geistig begabt, was auch immer. Du wirst gebraucht. Und deine Berufung ist, das einzusetzen und gemeinsam im Reich Gottes unterwegs zu sein. Darum geht's. Wir machen weiter mit Punkt Nummer 6. Wer war das? Ihr. Jawohl.
Also ich habe unser Blatt mal gefaltet, weil wir haben es auch nicht auf die Reihe bekommen. Aber wir haben Mission oder Zeugnis hier drauf geschrieben. Ich meine, es bedeutet ja ungefähr das Gleiche. Wir hatten 2 Bibelstellen. Einmal den Missionsbefehl, den kennen wahrscheinlich die meisten. Ne? Und in der 2. Bibelstelle ging es darum, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, Zeugnis zu geben. Und wo sehen wir Jesus so handeln? Letztendlich, ich denke, der Auftrag von Jesus war es, die ganze Zeit halt Zeugnis zu geben, zu missionieren. Er hat so viel Dinge erzählt, in der Bergpredigt zum Beispiel oder in verschiedenen Gleichnissen, aber auch wenn er Menschen ganz persönlich begegnet ist, hat er irgendwie ins Leben gesprochen und vom Vater im Himmel Zeugnis gegeben. Und wir haben uns überlegt, wie wir das in unserem Alltag vielleicht einbauen können oder was das für Konsequenzen haben sollte. Da haben wir einmal, dass wir authentisch leben sollen. Das ist immer so einfach gesagt, aber es ist ja oft ganz leicht zu sagen, keine Ahnung, jetzt muss ich kurz überlegen. Naja, authentisch leben, ganz normal. Es ist einfach, den Kindern in der Kinderstunde zu sagen, hey, Jesus liebt dich, du sollst das, das und das nicht machen. Aber wie unser Alltag dann ganz persönlich aussieht, ist oft leider ganz anders. Aber ich finde, in unseren Bibelstellen ist auch voll klar rausgekommen, dass wir auch von Jesus erzählen sollen. Also nicht nur dieses Leben und dass die Leute sehen, hey, bei denen läuft vielleicht irgendwas anders, sondern dass wir wirklich irgendwie sprachfähig sein sollen, dass wir wirklich in der Lage sein sollen, irgendwie unseren Glauben auch in Worte zu verpacken.
Sehr gut. Ich habe den Begriff, der ist ein bisschen alt, aber er ist immer noch wahr. Ich habe den Begriff Evangelisation genommen. Wenn ich mehrere Wörter gehabt hätte, hätte ich gesagt, den Mund aufmachen. Weil genau darum geht's. Es wird ganz oft darüber gesprochen, hey, wir müssen Menschen dienen. Und das stimmt, auf jeden Fall. Menschen muss gedient werden. Es gibt so viele Menschen, die dienende Menschen nötig haben. Und irgendwann gibt es diese Momente, wo Menschen uns fragen, was ist hier los? Und dann ist es unsere Berufung, quasi unser Job, den Mund aufzumachen. Ich liebe diesen Vers, ihr hattet 1. Petrus 3, 15 bis 16, wo es darum geht, seid jederzeit bereit, von der Hoffnung zu erzählen, die euch antreibt. Und das Ding ist, ich dachte am Anfang so, den Vers nehme ich, weil mich fragt selten jemand. Das ist so ein bisschen mein Ausweg daraus. Und wenn ich rede, dann sind es meistens Predigten und das sind eigentlich auch immer nur Christenmenschen da, deswegen. Aber das ist mal mein Ausweg. Je länger ich auf diesem Planeten bin, desto mehr Menschen erlebe ich, die wirklich nach Hoffnung fragen. Boah, fragen Menschen gerade nach Hoffnung. Auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Lass uns bereit sein, von der Hoffnung zu erzählen. Und ich glaube, man erzählt nur von Hoffnung die gute Nachricht, wenn man selbst auch erlebt hat, dass es eine gute Nachricht ist. So. Mein Mentor hat vor kurzem so einen Becken-OP gehabt. Und der hat gesagt so, boah, ich habe evangelisiert über Becken-OPs, was das Zeug hält. Weil das war eine richtig gute Methode, die ihm voll geholfen hat. Er hat gesagt, jeder Mensch, ob der es wollte oder nicht wollte, hören wollte, habe ich das erzählt, dass das die beste Becken-OP der Welt ist. Wie wäre es, wenn wir so über Jesus reden würden? Anstatt über die Becken-OP. Den Mund aufmachen. Also wirklich zu reden, auch etwas zu tun, weil es sagt manchmal auch mehr als 1000 Worte, aber auch etwas zu sagen, ist unsere Berufung. Wir kommen zu Punkt Nummer 7.
Genau, also unser Punkt war das Vergeben. Das war in den meisten von unseren fünf Versen sind es, ja, recht im Vordergrund. In den Kopf kommt da diese Stelle, wo ein Jünger Jesus fragt, wie oft sollen wir vergeben? Ist 7-mal genug? Und je nach Übersetzung kam dann 7-mal, 70-mal oder 77-mal raus. Und der Punkt, der dabei ja mitschwingt, ist, wir sollen ja immer vergeben. Wir sollen immer, so wie Jesus vergibt, denjenigen, die an uns schuldig geworden sind, vergeben. Und das hat eben, ja, ich weiß selber nicht, wie ich es beschreiben soll, das hat eben auch Jesus so oft gemacht und das sollen wir eben auch machen. Und dabei kam dann eben auch die Frage auf, ja, was ist denn überhaupt vergeben? Wann wissen wir überhaupt, wann wir vergeben haben? Wann hört es denn auf? Was ist, wenn wir nicht selber vergeben können? Und ja, da kann es echt nur jeder helfen. Ich streife ab. Ich habe so viel im Kopf und mich interessiert das Thema unglaublich, aber ich möchte zum Ende kommen. Was auch mitgeschwungen war, war der zweite Begriff, und zwar ist das Versöhnung. Vergeben ist es eine, einem Schuld zu vergeben, zu sagen, ist es okay, aber das andere ist auch, sich in Frieden zu trennen oder mit dem eben dann in Frieden noch leben zu können und sich mit eben dem zu versöhnen. Und das sollen wir eben auch machen. Es ist nicht nur ein Vergessen, es ist auch ein mit dem wieder zusammenkommen. Und ja, genau, dann habe ich noch drei Fragen hier unten. Was ist also unser Auftrag? Ja, ganz klar, in einem Wort, vergeben. Und eine Stelle, wo wir Jesus noch so handeln sehen, das ist meine zweite Frage, die mir im Gedächtnis geblieben ist, war die, wo Jesus an zweiter Stelle vor seinem Tod sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist schon beeindruckend, dass Jesus dann bis zum Ende gesagt hat, ja, vergib ihnen, denn sie sind ja schuldig, schuldig geworden. Und die letzte Frage ist, welche Auswirkungen und Konsequenzen hat das für unseren Alltag? Und ich denke mal, zumindest von meiner Perspektive ist es so, es gibt öfter Menschen, die an einem schuldig werden, wo man halt sich denkt, ja okay, das ist wirklich blöd jetzt von dir. Warum hast du das gemacht? Und an sich fällt es auch manchmal sehr schwer, das zu vergeben. Aber wir sollen eben denen vergeben und wir sollen denen verzeihen. Und wenn es nicht funktioniert, sollen wir eben auch Jesus darum bitten, dass er uns hilft, dabei das zu verzeihen. Und ja, viele Worte, kurzer Sinn, vergeben.
Ihr habt euch ein bisschen rumgeschlängelt. Wo war deine Gruppe? Ihr habt euch ein bisschen um die anderen Bibelverse rumgeschlängelt, ne? Das mit der Heilung und so, ne? Ja, weil es schwierig ist, ne? Ich habe das Wort Wiederherstellung genannt. Weil ja, vergeben, also auf jeden Fall, go for it. Also das ist genau das, was du gesagt hast, wo dein Herz anscheinend sehr für schlägt. Vergebung und Versöhnung. Ich glaube aber, dass der Auftrag Gottes noch viel, viel größer ist, sondern es geht darum, dass es eine Wiederherstellung gibt, zum Beispiel von Beziehungen, aber auch eine Wiederherstellung von dem, wie Gott sich zum Beispiel so einen Körper vorgestellt hat. Deswegen war da auch der Auftrag mit dabei, also in den Versen, die ich euch gegeben habe, wo Jesus seine Jünger losschickt und sagt so, heilt und treibt Dämonen aus. Go for it. Und das ist nicht etwas, wo Jesus gesagt hat, so, das habe ich nur meinen Jüngern gesagt und danach hören wir auf damit, so, sondern es ist etwas, was heute immer noch unterwegs ist. Was heute immer noch in Berufung für uns ist. Dass wir wieder in Jesu Namen wiederherstellen sollen, was kaputt gegangen ist, was verschoben ist, was auf eine schiefe Bahn gekommen ist, was kaputt ist. Einer unserer Berufungen für unser Leben. Und da gehört halt auch Beziehung mit Ehrlichkeit und Versöhnung und Vergebung dazu, aber auch das Krankenheilen, Dämonen austreiben und Menschen wiederherstellen, so wie sie sich eigentlich gedacht waren. So, für alle, die gestern Bilder gemacht haben, ich habe jetzt die nächste Folie, nicht erschlagen fühlen, wo alle Begriffe nochmal drauf sind und auch alle Bibelverse. Falls ihr fotografieren wollt, könnt ihr das jetzt machen. Gestern wurden viele Bilder gemacht, das lasse ich jetzt ein bisschen länger da. So. Wie fühlt sich das für euch an? Zu viel? Weil ihr seid immer ein bisschen ruhiger geworden, je mehr Sachen gekommen sind. So. Vielleicht auch, weil es ein bisschen spät ist, das wäre auch vollkommen cool und okay so. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass ich dachte, ja, gut, ich hoffe, Jesus kommt morgen wieder. Da haben wir keine Aufgaben mehr. Dann können wir nur noch beten und Lob reisen so, und anbeten. Oder ich erinnere mich an die zwei Punkte, die ich gestern ganz zum Schluss gesagt habe. Das erste war, dass alles, was wir mit Jesus zusammen machen, Prozess ist. Prozess bedeutet, wir sind in Bewegung und es gibt Entwicklung. Und der zweite Punkt ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Gemeinsam heißt nicht, dass wir uns die Aufgaben gegenseitig abnehmen. Und wir sagen so, du machst das mit Evangelisieren und du machst das mit dem Lieben, da muss ich das nicht machen. Wiederherstellen machst du, weil da sind das Dämonenzeug mit dabei. Und du machst die anderen Sachen und ich mache Gemeinschaft mit mir selber. So. Nee, gemeinsam heißt, wir haben diese Berufung gemeinsam. Wir sind gemeinsam unterwegs, uns gemeinsam dabei zu unterstützen, uns gemeinsam anzuspornen. Und zu gucken, wie können wir da nächste Schritte gehen. Ich habe gehört, Dienstag ist bei euch Hauskreistag oder Kleingruppentag. Mittwoch, morgen erst. Oh, sehr gut. Okay, wer ist von euch in der Kleingruppe? Okay, wow. Könnt ihr ein bisschen kurz die Hände höher machen? Okay, super. Alle anderen, die noch keine haben, es lohnt sich. Zum Beispiel, weil man sich genau dabei unterstützen kann. Ich finde es so eine geniale Erfindung Gottes, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Alleine werden wir aufgeschmissen. Wir sind mit Jesus unterwegs, der unser Vorbild ist. Und wir sind mit Menschen unterwegs, die auch unsere Vorbilder sein können. Denen wir auch Vorbild sein können. Wir haben heute, das habe ich schon mal gesagt, dafür gebetet, dass das nicht erdrückt, dass das nicht irgendwie nach einer To-Do-Liste aussieht, dass du sagst so, ah, jeden Tag mache ich eins von diesen sieben Sachen, dann für jeden Tag der Woche eine To-Do-Liste. Nee, es geht darum, Berufung quasi bis zu deinem letzten Atemzug ist das, wo Gott sagt, hey, dafür habe ich dich gemacht. In die Richtung will ich dich haben. Dahin geht's. Wie gesagt, er könnte sagen so, ich lasse das meine Engel machen, weil die gehorchen mir sowieso. Die machen, wenn ich A sage, machen die A, wenn ich B sage, B und so weiter. Aber er sagt, nee, Ich hab mir ein Ebenbild gebaut. Die sind ungefähr so wie ich. Mit dem mache ich das. Und dem begegne ich. Mit denen schreibe ich Geschichte. Mit denen bin ich unterwegs. Und ich weiß, die stolpern zwischendurch hin. Aber dafür habe ich ja mehrere von denen gemacht. Und ich bin ja auch noch da. Lest euch gerne den, was wir sagen, Missionsbefehl durch. Also Matthäus 28, wo Jesus sagt, hey, ihr tut das und das und das. Ja, seid da unterwegs. Und siehe, ich bin bei euch aller Tag. Ich bin jeden Tag bei euch. Entspannt euch. Wir gehen gemeinsam. Wir bleiben nicht stehen. Wir gehen gemeinsam mit mir zusammen. Was hindert uns daran, das zu machen? Darüber werde ich zum Beispiel am Donnerstag sprechen. Was sind Dünger und Unterdrücker unserer eigenen Berufung oder der alltäglichen Berufung? Also, wenn ihr wissen wollt, was uns daran hindert oder das unterstützen könnte, müsst ihr Donnerstag spätestens wiederkommen. Morgen geht es darum, dass wir darüber nachdenken, was ist denn jetzt das, was die meisten Menschen unter Berufung verstehen? Also so diese, ich habe es Kairos-Momente genannt, also diese Momente in der Bibel, wo Gott sagt, du gehst nach da. Was macht Gott da eigentlich? Darüber geht es morgen.